Lieber himmlischer Vater, öffne du unser Herz für dein Wort. Amen. Ja, das Telefon hier, das erinnert mich ein bisschen an eine ältere Dame, die hatte einen jungen Mann zu Besuch. Der hatte aber sein Smartphone vergessen und musste mal dringend telefonieren. Und da hatte sie ihn nach oben geschickt in ihr Arbeitszimmer. Und er kam und kam nicht zurück. Ja, also dachte, Mann, der ist aber lang am Telefonieren. Und irgendwann kam er ganz verzweifelt runter und er hat so feste hier überall drauf gedrückt, aber es gab einfach keine Verbindung. Er hat noch nie eine Wählscheibe gesehen, die hatte noch so ein altes Gerät wie das hier unten, wo man also reinstecken muss und dann immer bis zum Anschlag drehen. Ja, manche kennen das schon gar nicht mehr. Und ich denke, das ist auch so eine Sache bei Gott, du brauchst keine bestimmte Wähltechnik. Und das Vaterunser wird von manchen so ein bisschen wie eine besondere Wähltechnik verstanden. Etwas, wie man mit Gott sprechen muss, damit er uns hört. Es soll heute um dieses musterhafte Gebet gehen, ums Vaterunser. Und das Vaterunser wird ja weltweit inzwischen und seit Jahr 2000 eigentlich regelmäßig gebetet. Und das war noch gar nicht so lange nach der Zeit der Apostel, da haben das schon die ersten Gemeinden als Gebetstradition aus der Aufzeichnung der Bergpredigt vom Evangelisten und Jünger Jesu Matthäus übernommen. Der Text vom Vaterunser steht in Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Ich glaube, im Gemeindebrief hat das Kapitel gefehlt, das hatte ich vergessen anzugeben. Oder auch in Lukas Evangelium Kapitel 11, da gibt es eine etwas kürzere Fassung. Matthäus 6, Verse 9 bis 13, da steht dieses bekannte Gebet. Der letzte Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der steht zwar nicht in allen alten Handschriften, aber er gehört zweifelsfrei dazu. Schon in einer der ersten Gemeindeordnungen, die es überhaupt gab, Ende des 2. Jahrhunderts, ist dieser Satz schon ganz selbstverständlich mit dazugenommen und damit bestens überliefert. Aber diese lange Tradition seit 2000 Jahren und weltweit gesprochen, das ist gerade auch gleichzeitig das große Problem. Viele empfinden das Gebet deshalb als besonders feierlich oder denken, man darf es nur zu bestimmten Anlässen sprechen. Es wird eher wie ein religiöses Ritual statt ein persönliches Gebet wahrgenommen. Und in der katholischen Tradition zum Beispiel gehört das Vaterunser in den Rosenkranzzyklus. So eine Art Wiedergutmachung, so wird er manchmal verstanden. Möglichst viel Rosenkränze beten und die Gnade Gottes wird in umso mehr. Und dort ist das Vaterunser eingebaut in diese Perlenkette. Ja, 10 Ave Maria, dann kommt ein Vaterunser, das Ganze nennt sich ein Gesetz und davon gibt es 5 und das betet man dann durch und vielleicht das Ganze noch mehrfach zu verschiedenen Anlässen. Daher kennen manche das Vaterunser überhaupt von diesem Rosenkranzzyklus. Das Vaterunser in der Dauergebetsschleife, das taucht sogar in der Namensgebung für ein technisches Gerät auf, nämlich für den Paternoster, für den Paternoster-Aufzug. Ich weiß nicht, wo es hier noch so einen gibt. Ich weiß noch, in Wuppertal war ich mal in so einem Ding, manche sagen auch Beamtenbagger dazu. Das läuft ständig rund, ja, pausenlos, eine Endlosschleife. Und weil es eine Endlosschleife ist, hat man das Ding dann Paternoster genannt, weil man damals eben auch das Vaterunser wie so ein Gebet in Endlosschleife wahrgenommen hat. Spätestens seit dem 11. Jahrhundert ist es üblich, das Vaterunser in solchen Zyklen zu sprechen, in monotonen Abfolgen. Und das erinnert sehr stark an buddhistische Gebetsmühlen. Interessant ist, dass dort das Rosenkranzgebet als Japamala-Meditationsmittel auch eigentlich eine viel längere Tradition hat als in der Christenheit, weshalb stark zu vermuten ist, dass die Idee irgendwann von dort den Weg in die christlichen Kirchen gefunden hat. Merkwürdigerweise taucht es dann aber auch wieder Anfang der 90er Jahre in den evangelischen Kirchen auf und auch in Freikirchen. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Ausstellung gehabt auf einem evangelischen Männertag. Und da bin ich ganz naiv zu einem Seminar gegangen, das nannte sich Perlen des Glaubens. Und ich dachte, da erzählen sich jetzt die Männer, welche Perlen des Glaubens sie schon mit Gott erlebt haben oder welche Perlen des Glaubens wir gemeinsam in der Bibel entdecken können. Aber ich habe da nicht schlecht gestaunt, als wir da anfingen, Perlenkettchen zu basteln. Ja, also viele Männer mit ordentlichen Handwerkerpratzen, die haben da versucht, irgendwelche Perlen einzufädeln. Und ich dachte, okay, mal gespannt, was draus wird. Aber irgendwann habe ich begriffen, und die Männer auch, hier geht es eigentlich um ein Rosenkranzgebet und um eine modernere Form einer Gebetskette, die wir dann gemeinsam abarbeiten sollen. Und da bin nicht nur ich ausgestiegen, sondern auch einige andere. Jesus gibt seinen Nachfolgern das Vaterunser nicht als Mantra mit, sondern als ein gutes Beispiel für ein Gebet, das genau das Gegenteil von einem religiösen Ritual sein soll. Das Reden mit meinem Vater im Himmel soll ja gerade kein mechanisches Geplapper sein wie bei den Heiden. Und das war auch die Aussage von Jesus. Es soll auch nicht zur Schaustellung des eigenen Glaubens dienen. Das Gebet soll keine Meditationsübung mit Perlen oder sonst was sein und schon gar keine einlullende Wiederholung, sondern im Gebet dürfen wir unseren Vater im Himmel mit wachem Geist begegnen. Dafür hat uns Jesus dieses Beispiel gegeben und nicht, dass wir es gedankenlos oder in endlosen Wiederholungen wie im Aufzug dahin plappern. Das Vaterunser ist dazu gedacht, dass sich alle unsere Gebete daran orientieren können und auch sollen. Deshalb ist es schon gut, wenn man das Vaterunser auch auswendig kann. Es ist aber nicht gut, wenn man das in einer Art Wettbewerb dann versucht, möglichst fehlerfrei und besonders gut betont zu sprechen. Darum geht es nicht. Es ist gut, wenn man es ab und zu, auch wir als Gemeinde, miteinander sprechen. Es ist aber noch besser, wenn wir uns generell beim Beten durchs Vaterunser inspirieren lassen und beten lernen, wie es Gott gefällt. Das wollte uns Jesus mit diesem Mustergebet mitgeben. Eine Anleitung für hellwaches, konzentriertes Reden mit Gott. Und so soll jedes Gebet von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft auf unseren lebendigen Gott ausgerichtet sein und nicht auf uns selbst. So ein Gebet kann deswegen kein tranceartiges Gemurmel sein und es kann auch nicht irgendwie nur ein beruhigendes Selbstgespräch sein. Das Gebet ist nach Gottes Verständnis in erster Linie ein Ausdruck von Liebe und Vertrauen ihm gegenüber. Es ist als persönliches oder auch als gemeinschaftliches Einstimmen in die Anliegen gedacht, wie sie Jesus für unser Gebet für wichtig hält. Anliegen, die Gott gefallen, weil sie seine guten Ziele mit uns weitergeben. Und diese Anliegen, die schauen wir jetzt einmal gemeinsam uns der Reihe nach an, indem wir das Vaterunser-Gebet noch einmal durchgehen. Unser Vater, dass wir Gott so anreden dürfen, ist ja an sich schon der Hammer. Wir dürfen den Mächtigsten über allem mit unserem Vater anreden. Wir dürfen ihn unseren Vater nennen. So wie Jesus mit Gott spricht, so dürfen wir es jetzt auch tun, so vertraut. Durch Jesus hat sich Gott, der gewaltige Schöpfer und Herrscher, als Mensch in diese Welt begeben und hat sich ganz nahbar für uns gemacht. Und so dürfen wir durch den Glauben an Jesus, wie Jesus selbst, der Sohn Gottes, Gottes Kinder sein und als Kinder mit unserem Vater im Himmel reden. Das will Jesus mit dem Vater unser seinen Nachfolgern sagen. Wir dürfen ihn sogar Abba oder in unserer Sprache Papa, lieber Vater nennen, so wie es Paulus im Römerbrief schreibt. Wir kleine Menschen als verlorene Sünder sind ja von Jesus wiedergefundene Söhne und Töchter. Durch denselben Geist, der Vater und Sohn verbindet, dürfen wir im Glauben mit Gott als seine Kinder verbunden sein. Und das darf und das soll auch in unseren Gebeten entsprechend zum Ausdruck kommen. Ob wir das nun persönlich tun oder auch miteinander in einer Gebetsgemeinschaft. Und dieses Wunder der Nähe zu Gott, die wir jetzt schon, bevor wir im Himmel sind, im Gebet erleben dürfen, das ist ein herrliches Vorrecht. Die mir hier von Gott erlaubte Anrede, die drückt übrigens nicht nur meine Liebe zu ihm aus, sondern vor allem auch seine Liebe zu mir. Wenn ich ihn Vater nennen darf, dann heißt das und zeigt mir das, wie sehr er mich liebt. Ein Kind-Vater-Verhältnis zu Gott, das hebt sich so von allem ab, was sich Menschen in anderen Religionen je an Nähe zu ihren Göttern haben vorstellen können. Und diese kindliche Vertrautheit mit Gott, die mögen sogar manche Vertreter anderer Religionen als Gotteslästerei empfinden. Für uns ist es aber die größte Ehre, die wir Gott erweisen können, wenn wir ihn Vater nennen. Darüber freut er sich, wie Eltern, die von ihrem Kind zum ersten Mal bewusst Mama oder Papa genannt werden. Im Vaterunser gibt Jesus uns aber zusätzlich noch ein besonderes Wir-Bewusstsein mit. Unser Vater, so fängt dieses Gebet an. Du bist mit deinem Gebet nicht allein, sondern wir sind eine große Familie von Gotteskindern. Und als solche dürfen wir ganz bewusst auch im gemeinsamen Gebet sagen, unser Vater. Oder, wie wir es nachher tun werden, wir können es auch gemeinsam singen. Das Gebet, unser Vater, ist eine persönliche Ansprache, ist ein persönliches Gespräch mit unserem Herrn und Vater im Himmel. Und da sind wir beim nächsten Stichwort, im Himmel. Damit ist der Ort geklärt, in den wir als Gotteskinder eigentlich gehören, dorthin, wo unser Vater ist. Als seine Kinder haben wir auch ein neues Bürgerrecht, so sagt es Paulus. Ein Bürgerrecht, das jetzt im Himmel ist. Und damit ist der unmittelbar zugängliche, ewige und auch ortsunabhängige Wohnort Gottes gemeint. Gott ist da, das ist seine Welt und die ist nicht irgendwie weit weg, irgendwie ganz oben in den Wolken, sondern diese unsichtbare Welt, die umschließt uns. In die sind wir praktisch eingebettet, ohne sie zu sehen. Und diese weltumspannende Gegenwart des Vaters gibt uns Kraft, selbst die schwersten Zeiten in dieser Welt und auch an den unmöglichsten Orten dieser Welt und in den schlimmsten Krisen, die wir vielleicht erleben müssen, mit seiner Hilfe durchzustehen. Wenn dich ein Vorgesetzter oder ein politisches System oder vielleicht auch einfach die gesellschaftliche Mehrheit ihre Macht spüren lässt und dich kleinkriegen will, dann denk daran, du bist ein Kind deines Vaters im Himmel. Was sollte dir ja da jemand anhaben können? Zwar ist der Himmel für uns noch eine unsichtbare Welt, aber die reicht durch Gottes Geist ja schon längst in unsere Welt hinein. Und sie wird immer dann sichtbar, wenn Gott an uns oder durch uns wirkt. Sichtbar auch in uns drin, in unserem Geist, wenn unser Geist von seinem Heiligen Geist geprägt und geleitet wird. Dann sehen wir etwas von dem, wie Gott im Himmel regiert. Wenn wir also beten, unser Vater im Himmel, dann bestätigen wir damit, dass wir schon hier in unserer sichtbaren Welt fest mit ihm im unsichtbaren Himmel verbunden sind, woher wir unseren Halt im Leben bekommen. Geheiligt werde dein Name. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass meine Gebete viel zu schnell nur von meinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen geprägt sind. Und das kann uns auch als Gemeinde passieren, dass wir auf uns fokussiert sind, was wir brauchen, wofür wir bitten können. Das ist auch alles richtig und gut und das dürfen wir auch Gott sagen. Aber Jesus hilft uns hier mit dem Gebet des Vaterunser zurecht. Er lenkt unseren Blick, unseren Fokus wieder auf den Vater selbst. Seinen Namen zu heiligen, das bedeutet, Gottes ganzes Wesen im Leben wie im Gebet vor Augen zu haben und ihn dafür anzubeten, was er ist und wer er ist. Ihn zu heiligen, das bedeutet, ihn höher zu achten und ihn als größer und wichtiger anzusehen als alles andere. Jesus will, dass das zu unserem, dass das zu meinem Herzenswunsch wird. Geheiligt werde dein Name in allem, was ich denke, was ich rede und was ich tue. Und wenn meine Gebetsanliegen so auf Gott selbst ausgerichtet sind, dann wird es auch zunehmend mein ganzes Leben sein. Und dann kann ich in seinem Sinne zum Segen für andere werden. Weil meinem Gebet folgt dann auch ein Reden und Handeln, das Gottes Namen heiligen will. Luther hat es, glaube ich, mal gesagt, er betet morgens nicht unbedingt das Vaterunser, aber er betet ganz früh am Tagesbeginn und dann hilft er Gott tagsüber, seine Gebete zu erfüllen. Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Haltung, ja, zu sagen, ja, ich bete und ich rechne damit und ich will das auch leben, was ich mir erbeten habe und das nicht nur irgendwie so separat als Gebet abhaken, das habe ich jetzt heute erledigt, sondern das soll meinen ganzen Tagesablauf prägen, was ich auch in meinem Gebet vor Gott bringe. Und dann folgt ein Reden und Handeln, das seinen Namen heiligen will. Gerade auch im Gespräch und im Umgang mit anderen, mit Nichtchristen, darf deutlich werden, dass mir Gott als mein Vater im Himmel heilig ist. Dein Reich komme. Klar, wenn mir Gott heilig ist, ist mir auch seine Absicht mit dieser Welt heilig. Und dann möchte ich auch das fördern, was er will. Die gute Nachricht für die Welt. Und er will durch Jesus ein Reich bauen, das nicht von dieser Welt ist, aber das für diese Welt da ist, das für sie gedacht ist. Er möchte uns aus dieser gottverlorenen Welt herausretten. Und dazu baut er ein Reich, das nach anderen Prinzipien funktioniert, wie unter weltlichen Mächten üblich. Seine Prinzipien sind wirkliche Gerechtigkeit, Liebe, Gnade, Schutz und Achtung der Schwachen statt deren Ausmerzung zugunsten der Starken und Cleveren. Und dieses Reich Gottes, das soll sich abheben von allen Weltmächten und Wirtschaftsmächten, die sich immer wieder neu bekriegen müssen. Abheben von denjenigen, die das größte Stück von der Torte für sich selbst haben wollen. So wie es gerade wieder im Ukraine-Konflikt oder wie es sich in China abzeichnet. Wehe der Welt, wenn Gott demnächst die Größenwahnsinnigen auf allen Seiten wieder gewähren lassen sollte. Ich hoffe es nicht. Wenn aber doch, wie gut ist es dann zu wissen, dass wir durch Christus jetzt schon zu Gottes unvergänglichen und unbezwingbaren Reich gehören dürfen. Und unser Gebet muss es sein und darf es sein, dass sich dieses Reich weiter ausbreitet und mächtiger als erweist als all die anderen Mächte und Reiche. Im Vaterunser drücken wir diese Erwartung aus, da rechnen wir auch fest damit, dass das geschieht, allen hindernden Umständen, Widerständen und sogar allen brutalen Verfolgungen von Christen weltweit zum Trotz. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Der Wille Gottes, der geschehen soll, der ist noch auf dein Reich komme bezogen, bis die volle Zahl der Nichtchristen, der Heiden in diesem Reich angekommen ist und mit den Gläubigen aus Israel vereint sein wird. So beschreibt es Paulus im Römerbrief, Kapitel 11. So hat sich's Gott für seine weltweite Gemeinde vorgenommen und er wird es auch tun. Sein Wille geschieht, indem er uns einbindet in dieses Werk. Wir dürfen mitwirken, damit sein Wille geschieht und sein Reich gebaut wird. und es wird so lange gebaut und erhalten und erweitert, bis Jesus wiederkommt. Bis zum Ende dieser Welt wird sich Gottes Wille gegen alle Krisen, Konflikte und Gemeinheiten dieser Welt durchsetzen. Da können wir sicher sein. Dein Wille geschehe, das ist sowohl eine Bitte als gleichzeitig auch eine Zustimmung, dass es so kommen wird. Sein himmlisches Regiment wird sich schließlich auch endgültig hier auf unserer Erde zeigen, wenn er als Richter kommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird, in der keine andere Macht mehr bleibt, außer der seinen. Und dann werden alle Gegengewalten, alle Ungerechtigkeiten, das Böse und sogar der Tod selbst endgültig besiegt sein. Darauf hoffen wir als Christen, darauf freuen wir uns und das dürfen wir, weil es unser eigener Vater im Himmel uns zugesagt hat. Das sehnen wir im Vaterunser herbei. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es fällt auf, dass jetzt erst in Jesu Gebetsanleitung, dass es jetzt erst um unsere eigenen Sorgen geht, um unsere Versorgung mit dem Nötigsten hier. Dafür steht das tägliche Brot und wir dürfen unseren Vater darum bitten, dass er uns das täglich Lebensnotwendige gibt. Die Bitte bedeutet fest darauf zu vertrauen, dass er als unser Vater genau weiß, was wir zum Leben brauchen. Und das muss keine verschwenderische Fülle sein. Wenn wir die haben, ist das ein besonderes Geschenk, auch eine besondere Verantwortung. Aber er weiß, was wir zum Leben brauchen. Und das muss auch nicht mindestens so viel sein, wie das, was unsere Bekannten haben. Es soll so viel sein, wie es Gott für richtig hält. Und wenn er es uns je zumuten sollte, zu hungern, die ganz Alten von uns, die Älteren, die haben das noch live erlebt, wie das ist. Wenn das wiederkommen sollte, dann wäre auch das sein täglich Brot, das wir aus seiner Hand nehmen lernen sollen. Das in der Gewissheit, dass ja Jesus das wahre Brot des Lebens ist, mit dem uns Gott längst versorgt und eine Kraft geschenkt hat, die uns ewig leben lässt. Mit der Perspektive lässt sich auch manches als an Entbehrung aushalten. Wenn wir also bitten, mein täglich Brot gib uns heute, dann bitten wir schon einerseits um die tägliche, praktische, leibliche Versorgung mit Nahrung, Kleidung und so weiter. Wir bitten um die Versorgung unseres Körpers, auch um Gesundheit, aber wir bitten vor allem auch um Kraft, um tägliche Kraft für unsere Seelen. In beidem ist uns bewusst, dass unser Leben ganz von unserem Vater im Himmel abhängt. Unser täglich Brot wäre ohne ihn nicht einen Tag lang da. Und wenn mir das im Vater unser bewusst wird, dann ist es sehr gut, wenn ich weiß, hier drücke ich meine Abhängigkeit von meinem Vater im Himmel aus, in den ganz alltäglichen Angelegenheiten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mit dem Hinweis auf die nötige Bitte um Vergebung, da kann Jesus nicht die grundsätzliche Rechtfertigung meinen, die wir als Kinder Gottes haben, wenn wir sie doch an seinem Kreuz abgelegt haben, unsere Schuld. Dann sind wir gerecht. Und das Gebet ist ja für solche gedacht, die schon Gottes Kinder sind. Sonst könnten sie ja Gott nicht Vater nennen. Und die sind durch den Glauben gerettet und vom letzten Gericht Gottes freigesprochen. Das ist eine Zusage, die uns Jesus an anderer Stelle ganz deutlich macht. Wenn wir trotzdem um die Vergebung unserer Schuld bitten sollen, dann bedeutet das, dass wir jede bewusst gewordene wie auch jede unbewusste Sünde immer wieder, vielleicht sogar täglich bei unserem Vater bekennen und ablegen dürfen. Das gibt er uns als eine Entlastung mit. Wir dürfen das immer wieder beten, auch wenn wir uns grundsätzlich gerechtfertigt wissen. dann soll uns das aber helfen, auch hier unsere Abhängigkeit von seiner Gnade bewusst zu werden. Es ist ja wie mit dem täglichen Brot. Auch die Vergebung ist nicht selbstverständlich. Sie wird uns durch Jesus gewährt. Und die regelmäßige Bitte um Vergebung, die hilft mir zu begreifen, welche Last mir Jesus täglich abnimmt. Und das bewahrt uns auch vor einem vielleicht zu leichtfertigen und ohne diese regelmäßige Bitte sogar gedankenlosen Umgang mit unserer Schuld. Und gleichzeitig fordern wir uns mit dieser Bitte selbst dazu auf, dass wir genauso wie uns Gott wieder gnädig angenommen und vergeben hat, selbst denjenigen vergeben, die uns darum bitten. Weil Gottes Reich nämlich genau dadurch kommt, dass wir seine Barmherzigkeit auch leben als Vergebung denjenigen gegenüber, die an uns schuldig geworden sind. Und je mehr wir selber untereinander uns gegenseitig vergeben lernen, desto befreiter können wir Jesus miteinander nachfolgen und umso glaubwürdiger werden wir übrigens auch für die, die durch uns zu Jesus finden sollen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ehrlich gesagt habe ich mit dieser Bitte die größte Verständnisschwierigkeit gehabt. Wieso soll ich Gott, meinen lieben Vater, darum bitten müssen, dass er mich nicht zum Bösen verführt? Ist die Bitte wirklich so gemeint? Hier ist es wichtig, dass ich unterscheide, dass es zwei unterschiedliche Absichten in der Versuchung oder Prüfung, wie man dieses Wort auch übersetzen kann, gibt. Es gibt unterschiedliche Absichten bei Versuchungen. Der Teufel versucht uns mit der Absicht, uns von Gott zu trennen. Am besten irgendwann endgültig und er weiß ganz genau, dass das unseren Tod bedeutet, unsere Vernichtung. Von dieser Art von Versuchung soll uns Gott bewahren und erlösen, weil diese Absichten böse sind. Wenn Gott uns versucht, dann prüft er. Und zwar mit der Absicht, dass wir die Prüfung bestehen. Diese Prüfungen sollen, auch wenn sie manchmal, wenn man mittendrin steht, anders auf uns wirken, aber sie sollen unser Vertrauen letzten Endes in ihn stärken. Deshalb kann Jakobus zum Beispiel schreiben in Jakobus 1, ab Vers 13, dass Gott niemand versucht. Er versucht niemand zum Bösen. Böse sind dagegen die Absichten des Teufels und auch unserer eigenen Begierden, die uns von Gott wegziehen wollen. Jesus hat doch selbst die schlimmsten Versuchungen des Teufels überstanden und ihnen als Gottes Sohn widerstanden. Durch ihn sind wir Gottes Kinder und als Gottes Kinder sind wir so geschützt, dass jeder böse Angriff unschädlich gemacht werden kann durch unseren Herrn Jesus Christus. In Versuchungen hält und schützt er uns selbst dann, wenn wir fallen sollten. Wenn das passiert, wenn du auf die Schnauze fällst, weil du einer Versuchung nicht widerstanden hast, dann tritt der Teufel nochmal nach. Dann tritt er nochmal zusätzlich drauf. Aber das macht Jesus nicht, sondern er hilft uns auf. Er eröffnet uns die Möglichkeit, wieder um Vergebung zu bitten. Führe uns nicht in Versuchung bedeutet also Gott, um Bewahrung vor den bösen Absichten des Teufels zu bitten, der uns mit jeder Prüfung in seinen Machtbereich ziehen will. Wir wollen uns aber in den Prüfungen unseres Glaubens nicht der Macht des Teufels geschlagen geben, sondern Gott noch mehr vertrauen. Das soll unser größter Wunsch sein, auch wenn es uns gerade mal danach nicht zumute ist, Gott zu vertrauen. Ich weiß, diese Momente gibt es im Leben. Aber erinnert euch daran und da hilft vielleicht auch mal das Vaterunser wieder, sich daran zu erinnern, Gott hier bitten zu dürfen, erlöse uns von dem Bösen. Er kann die Prüfung des Glaubens zum Guten wenden und er will das auch, weil er unser Vater ist. Also wenn eine Versuchung kommt, dann muss ich nicht wie das Kaninchen auf die Schlange gucken, sondern dann erst recht auf Jesus, meinen Erlöser, schauen. So wie damals die Israeliten auf die Bronzeschlange schauen sollten, statt auf die echten Giftschlangen, um gerettet zu werden. Und das war ja nichts anderes als ein alttestamentlicher Hinweis auf Jesus und seine Fähigkeit, uns vom Bösen zu bewahren. Denn durch ihn und in der Zuflucht zu ihm sind wir schon vom Bösen erlöste Kinder Gottes, auf die der Teufel kein Anrecht mehr hat, weder als Herr noch als Verkläger. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn, und deswegen gefällt mir der Abschluss dieses Gebets besonders gut, denn dein, meinem himmlischen Vater, ist das Reich, in dem das Gute siegt. Auf ihn darf ich in meinem Leben ganz fokussiert sein. Ihm gilt zuerst mein Gebet und dann brauche ich mich nicht mehr darum zu sorgen, ob er es gut mit mir meint. Er meint es gut und er macht es gut. Denn dein ist das Reich, das alle bösen Reiche überwinden wird. Und dein ist die Kraft zum Leben, zum Überwinden. Und dein ist die Kraft, die stärker ist als der Tod. Dein ist auch die Herrlichkeit, in die du deine Kinder holen wirst. Und auf dieses Ziel hin leben wir, und dieses Ziel wollen wir auch anderen zeigen helfen. Dort ist ins ewige Reich Gottes, dort gehören wir hin, zu unserem Vater im Himmel, durch unseren Erlöser, Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.